Herzlich willkommen zum INKE-Podcast, inklusive Exzellenz in der Medizin. Und das ist ein Projekt der Universitätsmedizin und der Universität Greifswald, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wir unterhalten uns in den kommenden Folgen über die Bedeutung, die das Geschlecht in der medizinischen Versorgung und in der medizinischen Forschung hat bzw. haben sollte. Welche Rolle spielt das Geschlecht zum Beispiel bei Symptomen von Krankheiten? Und was heißt das für Diagnose und Therapie? Wird ein Mensch allein durch das biologische Geschlecht definiert oder gehört da noch mehr dazu? All das diskutieren wir mit unterschiedlichen Gästen aus der Versorgung, aus Wissenschaft und Forschung, ebenso wie mit Betroffenen. Mein Name ist Martina Klöpfer und ich freue mich, das Projekt mit diesem Podcast begleiten zu dürfen. Herzlich willkommen zu unserem vierten Podcast, zu unserem vierten INKE-Podcast, inklusive Exzellenz in der Medizin. Heute geht es um eine Erkrankung, die Frauen wie Männer betrifft, Adipositas. Die Stoffwechselerkrankung, die mit starkem Übergewicht verbunden ist, bildet unter anderem auch einen Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-2-Diabetes. Für Frauen stellt sich die ästhetische Frage oftmals noch stärker als für Männer. Chirurgische Eingriffe wie eine bariatrische Operation sind Maßnahmen zur Behandlung von Adipositas. Mein Name ist Martina Klöpfer und darüber diskutiere ich heute in unserem virtuellen Studio mit Professor Dr. Hans-Jürgen Grabe aus Greifswald zugeschaltet und Professor Dr. Metabil Wolfram Kessler, der sich ebenfalls aus Greifswald eingewählt hat. Herzlich willkommen. Professor Dr. Hans-Jürgen Grabe ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Greifswald und Teil des Adipositas-Zentrums der Universitätsmedizin in Greifswald. Er forscht zur genetischen Epidemiologie psychischer Erkrankungen und ist spezialisiert auf Trauma, Depression und Adipositas. Mit Professor Dr. Wolfram Kessler haben wir den chirurgischen Experten an Bord. Er ist Facharzt für Chirurgie, Viszeralchirurgie mit der Zusatzbezeichnung spezielle Viszeralchirurgie und mit der Qualifikation Ernährungsmedizin. Er ist geschäftsführender Oberarzt der Klinik für allgemeine Chirurgie, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie an der Universitätsmedizin Greifswald. Seit knapp 17 Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema Adipositas. Er ist Bereichsleiter der metabolisch-bariatrischen Chirurgie. Seit 2023 auch ärztlicher Leiter des interdisziplinären Adipositas-Zentrums der Universitätsmedizin Greifswald. Und das führt mich schon zu meiner ersten Frage. Was versteht man unter einem interdisziplinären Adipositas-Zentrum? Herr Kessler, gerne.
Interdisziplinär bedeutet im Grunde genommen, es geht nicht primär um eine operative Therapie, sondern um eine zentrale Anlaufstelle für die Patienten mit dem Problem der Adipositas, um denen möglichst eine gerechte und vernünftige Versorgung zu ermöglichen. Natürlich spielt die Adipositas-Chirurgie ab einem gewissen BMI eine deutliche Rolle, weil sie extrem effektiv ist. Aber es gibt ganz viele Bereiche außenrum, die eben auch abgedeckt werden sollten und müssen, zum Beispiel Ernährungsmedizin oder auch die psychiatrisch-psychologischen Probleme, die die Patienten eben auch haben und mitbringen.
Vielen Dank. Da kommen wir gleich nochmal ein bisschen intensiver darauf zu sprechen. Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen, und zwar Adipositas wird ja auch umgangssprachlich häufig verwendet, wenn es um das Thema Übergewicht geht. Was versteht man eigentlich darunter? Also ist ja ein konkretes Krankheitsbild. Also ist jeder übergewichtige Mensch auch gleich adipös oder wie unterscheidet man das?
Im Endeffekt hat man dafür noch einen Behelfsvehikel, also den BMI sozusagen, bei dem das Körpergewicht mit der Körpergröße in Relation gesetzt wird. Über Adipositas spricht man eigentlich ab einem BMI von 30. Das geht hoch bis 40, 50, 60 schwer adipöse Patienten. Also die Patienten, die heutzutage so operiert werden, haben so zur Vorstellung einen BMI von um die 40 oder drüber.
Können Sie das auch, sagen wir mal, mit einem ungefähren Gewicht verbinden bei Frauen und bei Männern?
Das ist ja, es kommt ja tatsächlich auf die Größe an. Deswegen sind diese Gewichtsangaben immer irgendwie schwierig. Das sind schon die Patienten, die man auch aus der Umgebung kennt und so wahrnimmt als sehr, sehr stark übergewichtig.
Und gibt es da spezielle Risiken für Männer und für Frauen oder heißt Adipositas ist gleich für alle?
Nominell, so sage ich nach der Einteilung des BMIs, wäre es gleich für alle, aber steckt ja hinter so einem BMI auch immer ein ganz anderes Risikoprofil. Also es gibt zum Beispiel Erkrankungen bei die nur Frauen bekommen können und die mit Adipositas assoziiert sind. Ich sage jetzt mal polyzystische Ovar-Syndrome zum Beispiel. Das bedeutet, dass die Patienten keine normale Regel entwickeln, stark übergewichtig sind und dann natürlich auch Probleme mit der Fertilität haben. Oder es gibt bei den Tumorerkrankungen zum Beispiel schon spezielle Adipositas-assoziierte Erkrankungen, die halt Frauen eher kriegen, wie das Endometriumkarzinom kann, wenn man überhaupt nicht bekommen. Ja, aber man weiß zum Beispiel auch beim Gallenblasenkarzinom sind die Frauen, die dies eher bekommen. Und beim Ösophaguskarzinom hat es auch einen relativ hohen Trigger sozusagen, allein die Adipositas oder der Anteil der Adipositas an der Entstehung.
Kann man sagen, dass für Frauen sich das Krebsrisiko erhöht, weil man sagt ja eigentlich gemeinhin, Männer haben ein größeres Krebsrisiko,
Ja, es ist
aber
für Frauen und Männer schon so, dass sich das Krebsrisiko erhöht. Also man sagt irgendwie 16% oder Adipositas hat einen Anteil von 16% an der Entstehung gewisser Tumoren. Und je höher der BMI ist, desto höher ist dann auch das Risiko. Da gibt es natürlich welche, wo Frauen statistisch signifikant einfach einen Nachteil haben könnten, aber auch Männer. Also gibt halt Tumoren, die eher bei den einen und eher bei dem anderen sind.
kommen wir mal zu der ganzen psychischen Belastung, die damit einhergeht. Beobachten Sie da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Ja, Frau Klöpper, man muss natürlich unterscheiden, was sind die Folgen einer wirklich schweren Adipositas auf die Psyche und inwieweit sind psychische Probleme Ursache für die Adipositas. Und ich glaube, die Wissenschaft und die klinische Erfahrung zeigt, das ist eine sogenannte bidirektionale Beziehung, also eigentlich ein Teufelskreis. Viele Menschen mit psychischen Problemen neigen dazu, dann über eine vermehrte Nahrungsaufnahme gewissermaßen kompensatorisch im Sinne eines emotionalen Essens sich emotional zu stabilisieren. Das ist ziemlich faszinierend, dass das funktioniert, aber Sie müssen sich ja vorstellen, Nahrungsaufnahme ist ja absolut überlebenswichtig für den einzelnen Menschen und auch für die ganze Menschheit. Das heißt, Essen kann jeder. Wenn er das nicht schafft, stirbt er und wird sich nicht vermehren. Das heißt, es ist ein ganz, ganz kritisches Phänomen, in dem Verhalten des Menschen für ausreichend Nahrung zu sorgen. Und das heißt, das Gehirn belohnt auch den Menschen dafür, dass er Nahrung zu sich führt. Das ist nicht nur, dass sie sagen, okay, heute habe ich 2500 Kalorien zu mir geführt, weil die habe ich verbraucht. Das muss ich so machen, damit ich überlebe. Nein, das fühlt sich gut an, wenn ich was Leckeres esse. Ja, wenn ich so einen knusprigen Schweinebraten esse oder ein Speiseeis mit Schlagsahne und heißen Himbeeren und so weiter, da läuft dann das Wasser im Mund zusammen und das Gehirn feuert aus allen Rohren Dopamin, Opiate, Serotonin. Das heißt, es gibt im Gehirn einen Belohnungseffekt dafür, dass ich mir das Essen vorstelle, mich dem Essen nähere, das Essen zu mir nehme und dann das Wohlgefühl habe. Und dieses Phänomen nutzen viele Menschen dazu aus, unangenehme Gefühle wie Angst, Stress, Selbstwertprobleme, Traurigkeit, Angstzustände, Selbstwertkrisen zu kompensieren. Und Sie können sich gut vorstellen, in dem Moment, wo das ein erlernter Mechanismus wird, wo ich jede Form von Dysphorie oder innerem emotionalen Stress mit Essen kompensieren kann, komme ich in einen Teufelskreis rein. Der führt unweigerlich dazu, dass ich natürlich an Gewicht zunehme. Umgekehrt ist es eben auch so, selbst wenn wir jetzt mal das alles weglassen und sagen, okay, da gibt es jetzt Menschen, denen hat es einfach immer zu gut geschmeckt. Die haben sich vielleicht einfach falsch in Anführungsstrichen ernährt. Die haben sich einfach zu wenig bewegt. Die sind oder waren eigentlich psychisch ganz stabil. Irgendwann beginnt natürlich die Adipositas auch da Probleme zu machen, weil es treten Phänomene auf wie Immobilität, Schmerzen beim Gehen, Kraftlosigkeit. Kein Interesse mehr für Sport, sozialer Rückzug, weil man sich möglicherweise schämt, man geht nicht mehr ins Schwimmbad, man geht nicht mehr an den Strand, man denkt, oh Gott, die letzte Partnerschaft ist gescheitert, wer nimmt mich denn mit 150 Kilogramm überhaupt noch? Habe ich denn überhaupt noch eine Chance? Also da drehen sich verschiedene Räder in eine Abwärtsspirale. Und das sind genau die Faktoren, weswegen wir mit im Spiel sind und uns eben auch in unserer klinischen Versorgung zum Teil auf diese Interaktion Adipositas psychischer Erkrankung spezialisiert haben. Ja, klar gibt es ein paar richtig typische Erkrankungen, sowas wie Bulimie oder die sogenannte Binge Eating Disorder, die dann relativ prägnant auch dazu führt, dass Menschen in richtigen Heißhungerattacken dann also viele tausende Kilokalorien zu sich nehmen und da in einem sehr impulsiven Verhaltensmuster drin sind, das sie nicht beherrschen können. Und das führt dann über die Dauer gesehen auch zum Teil zu massiver Adipositas.
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Gibt es noch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, also in der Kompensation zum Beispiel von eben negativen Gefühlen oder dann, wenn Adipositas oder ein starkes Übergewicht eingetreten ist, im Umgang damit? Beobachten Sie da Unterschiede in der Psyche?
Also grundsätzlich würde ich sagen, das läuft bei Männern und Frauen in ähnlicher Art und Weise ab. Da gibt es keine großen Unterschiede. Die kompensatorischen Mechanismen bei Männern gehen manchmal ein bisschen mehr in Richtung eines anderen Suchtverhaltens, also vor allem auch Alkohol. Ja, das ist natürlich auch ein Kompensationsmechanismus. Das ist häufiger als bei Frauen, ganz klar. Aber wenn beide in der Endstrecke der Adipositas sind, ist das sehr, sehr vergleichbar. Man muss sagen, ein häufiger Trigger dieser emotionalen Krisen sind natürlich aversive Kindheitserlebnisse. Und also unter aversiven Kindheitserlebnissen führen wir üblicherweise auf so etwas wie körperliche oder emotionale Vernachlässigung oder eben auch regelrechten Missbrauch, entweder körperliche Natur durch Schläge, emotionale Natur durch Entwertungen, Beleidigungen, Erniedrigungen und eben dann auch sexuelle Natur durch sexuelle Übergriffe oder eben auch dann wirklich durch richtig massive sexuelle erzwungene Interaktion. Da gibt es geschlechtsspezifisch gewisse Unterschiede, die sind aber jetzt nicht so ausgeprägt. Sicherlich ist sexueller Missbrauch in Kindheit und Jugend bei Frauen etwas häufiger, kommt aber auch bei Männern vor. Körperliche Gewalt ist häufiger bei Jungs als bei Frauen, ansonsten ist das alles relativ gleich verteilt.
Vielen Dank. Wir haben ja jetzt, kleine Nebenfrage, wir haben ja jetzt oft die Diskussion, dass Kinder, also im Schulalter oder vielleicht sogar noch früher, adipös sind. Wo würden Sie das verorten? In grundsätzlich falscher Ernährung? Das gehört natürlich dazu. Aber wie würden Sie das einsortieren vor dem Hintergrund? Wird den Kindern zu viel Freiheit gelassen? Haben die auch diese Negativerlebnisse oder wird einfach in der Familie gar nicht über Ernährung oder sowas nachgedacht?
Ich glaube, das ist vielschichtig. Also Kindheitstraumaraten, die waren schon früher sehr hoch. Wir führen ja unter anderem mit anderen Wissenschaftlern die NAKU-Studie durch, eine große epidemiologische Studie in Deutschland, die befragt ja Erwachsene zwischen 20 und über 70 Jahren nach vielen, vielen gesundheitsrelevanten Daten. Und da haben wir auch in der Erwachsenenbevölkerung, das heißt jetzt im Mittel zwischen 40, 50, 60 Jahren, haben wir Kindheits-, Missbrauchs- und Vernachlässigungsraten von etwa 25%. Ja, also das ist tatsächlich ziemlich hart epidemiologisch nachgewiesen, repliziert durch mehrere Studien. Das heißt, diese Phänomene, die gab es früher auch schon. Das ist nichts Neues. Und ich würde jetzt mal sagen, ich habe wenig Anhalt dafür, anzunehmen, dass jetzt die Rate dieser Missbrauchs- und Vernachlässigungserlebnisse wirklich epidemiologisch gestiegen ist. Die ist hoch. Die wird vielleicht hier und da etwas publikumswirksamer, publizistisch inzwischen an das Tageslicht gezerrt. Das muss man sagen. Das ist auch gut so. Aber ich würde jetzt erstmal per se nicht von der Häufung ausgehen oder von der zusätzlichen Häufung. Was ich sehe, ist einfach eine absolute Lebensstiländerung. Also der Mobilitätsradius der Kinder heutzutage hat sich massiv reduziert. Wenn ich einfach in die eigene Kindheit gucke, wir waren nach der Schule permanent draußen, wir waren ständig unterwegs. Es gab immer andere Kinder, mit denen wir Nachlauf gespielt haben, Fahrrad gefahren sind, Fußball gespielt haben. Wir waren ständig mobil. Und heute reduziert sich das ja manchmal auf, ja, wer geht in welchen Verein und wer macht vielleicht zweimal die Woche ein bisschen Sport. Das ist ein ganz, ganz anderes Bewegungsmuster und die Ernährung sicherlich kommt dazu. Aber Wolfram, du kannst dazu natürlich auch noch wahrscheinlich viel beitragen.
Ja, also ich denke halt, wenn man sich die Statistiken anguckt, ist ja, also der Spiegel, sage ich mal, hat dieses Jahr getitelt: Erstmals sind mehr Kinder fettleibig als untergewichtig. Die haben sich da auf eine UNICEF-Studie bezogen. Aber wir haben es wahrscheinlich wirklich so, dass wir weltweit das erste Mal das Problem haben, dass es sozusagen kippt in Richtung Adipositas. Jetzt ist jetzt fettleibig nicht gleich Adipositas, aber man sieht da eben schon, wo der Trend hingeht. Und zurückzuführen ist das natürlich auf die Bewegung, die weniger ist, aber auch auf die Na Ernährungsformen, die es sozusagen gibt. Es ist eigentlich überall hochkalorisches Lebensmittel verfügbar und es wird dann natürlich auch genommen. Und dann muss man auch sagen, man weiß ja, dass sowas wie sozioökonomischer Status da eine extreme Rolle spielt in der Adipositas, also in der Entwicklung von der Adipositas. Ist das Bildungsniveau, das Einkommensniveau niedriger, geht die Adipositas hoch, ja. Und das ist aber auch irgendwo ein Teufelskreis, denn es gibt auch Gruppen, die sagen, das Einkommen, die Einkommensspitze von adipösen Patienten ist einfach deutlich niedriger als die von anderen von anderen Menschen, ja. Also das ist so ein bisschen, es beißt sich.
Vielen Dank, das war jetzt mal so ein Ausflug. Was kommt da eigentlich auf uns zu? Wir nähern uns mal langsam zu den Behandlungsmöglichkeiten dieser Stoffwechselerkrankung. Also, welche Möglichkeiten gibt es, um das in den Griff zu bekommen? Häufig bekommen ja Betroffene, wenn den Hinweis oder den Rat in Anführungszeichen, nimm doch einfach mal ab, iss weniger. Das ist natürlich eine erneute Kränkung eigentlich. Aber wäre es jetzt rein physiologisch auch damit getan? Frage an Sie, Herr Kessler, dann Frage an Herrn Grabe. Was macht das mit den Menschen psychologisch, wenn sie im Grunde gespiegelt bekommen, jetzt ist doch mal nicht so viel? Herr Kessler, vielleicht erstmal die biologische Frage und dann.
Es ist ja immer auch Psyche mit drin. Also ich denke, das ist schon eine Erniedrigung, die da irgendwo ist, weil es halt immer sozusagen auf dieselbe Stelle geht. Und die Patienten wissen ja, dass sie damit ein Problem haben. Das muss man auch sagen. Also wenn sie Haarausfall haben, können sie sich eine Perücke kaufen, sage ich jetzt mal. Und keiner merkt es im Zweifel. Aber wenn sie Adipositas-Betroffener sind, dann was wollen sie denn machen? Also die richtig schwer Adipösen, man sieht es halt einfach, ja. Und die wissen ja von ihrem Problem, muss man ihnen nicht 100-mal sagen. Und dann muss man auch sagen, was habe ich denn konservativ mit iss mal weniger überhaupt für eine Möglichkeit? Also die Möglichkeit, das so viel abzunehmen, dass ich aus diesen richtig schweren Adipositas-Bereichen rauskomme, die ist praktisch nicht so hoch, ja. Also realistisch wird ja immer sowas von 10% Gewichtsverlust durch eine konservative Therapie angegeben. Das wird Einzelfälle geben, die liegen drüber, aber im Normalfall ist es halt mit iss mal weniger nicht getan. Und es ist halt ja eine chronische Erkrankung. Also die ist ja gleichzusetzen mit, sage ich jetzt mal, einem Herzinfarkt, Schlaganfall, auch wenn die sich jetzt triggern, ja. Ich glaube, das macht schon was mit den Patienten. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf, wieso Frauen, denke ich, eher zum Arzt gehen, weil die halt nochmal stärker damit betroffen sind. Man möchte ja irgendwo für sich selber schön dastehen und gut ankommen. Und das ist, glaube ich, halt noch weniger akzeptiert.
Meine Frage nochmal, also das ist ja eine Stoffwechselstörung. Das heißt, selbst wenn ich jetzt sage, ich esse weniger, ich versuche jetzt durch Ernährungsumstellung was zu machen, der ganze Metabolismus kann dem nicht so folgen, wenn ich das so als Laie, so wie ich das als Laien gerade verstanden habe.
Natürlich gibt es erhebliche metabolische Änderungen, wenn der Körper einem Ernährungsstress ausgesetzt ist. Also die Menge, die ja zugeführt wird, ist ja für den Körper wirklich stressauslösend. Die Leber kommt nicht mehr klar, die Leber verfettet, weil sie mit dem riesigen Nahrungsangebot, mit diesen ganzen Nährstoffen nicht mehr wirklich klarkommt und es wird so gut wie es geht halt in Fettgewebe deponiert, um auch den Körper funktionsfähig zu halten. Also ich sage mal, das ist ja auch wirklich ein Overflow an Nahrungsmitteln. Das heißt, der Stoffwechsel, der ist sehr, sehr strapaziert. Das Immunsystem springt an. All diese Dinge führen ja auch dann mit dazu, dass zum Beispiel Krebsraten steigen, weil die normale gesunde Immunabwehr und auch die Unterscheidung selbst und fremd und Abwehr von Krebszellen nicht mehr gut gelingt. Auf der anderen Seite muss man sagen, jenseits dieses Stoffwechselgeschehens ist natürlich die Appetitregulation, die ist ja auch hochkomplex und auch fein getunt zwischen Darm und Gehirn, die ist ja völlig aus dem Fugen geraten. Also die normale hormonelle Steuerung auch des Sättigungsgefühls, die auch vom Darm und Gehirn parallel prozessiert wird, funktioniert nicht mehr. Also adipöse Menschen haben quasi ihre Hormonsysteme, die sowas wie Sättigung und Völlegefühl anzeigen, so überreizt und so ausgeleiert, dass die nicht mehr greifen. Also wenn Sie jetzt ein halbes Schwein essen würden, würden Sie sagen, ich kann nicht mehr. Der Adipöse sagt, na ja, gut, langsam tut der Magen weh, aber ich könnte noch mehr, weil die Appetitreduktion nicht mehr stattfindet. Es ist im Endeffekt natürlich ein riesiges Verhaltensproblem. Es ist ein Problem der Verhaltensregulierung. Das, was Sie eben ansprachen, so dieser latente Vorwurf an adipöse Menschen, er reißt dich zusammen, sprich, du bist doch selber schuld, du kannst doch entscheiden, was du isst, ob du isst und wie viel du isst. Also diese Vorstellung, man hätte das in der eigenen Gewalt, das greift halt nicht, weil, wie ich ja schon eingangs sagte, Essen, Nahrungsaufnahme ist extrem biologisch verankert. Und das wird wirklich so mit dem Verhalten im Gehirn verknüpft, dass da der Mensch überlebt. Und wenn Sie über die Adipositas Ihren Sollwert, Ihren Körpersollwert verstellen von 80 auf 100 Kilogramm oder auf 150 oder 170 Kilogramm, dann bedeutet das, dass der Körper das so wahrnimmt, wenn Sie von 170 auf 150 gehen, dann fehlen Ihnen 20 Kilogramm zum Normgewicht. Also der Sollwert hat sich verstellt. Das ist so, wie wenn Sie mit 65 Kilo plötzlich 45 wiegen. Da würden alle sagen, jetzt aber schnell mal 20 Kilo zunehmen. Der Körper sagt das natürlich auch. Beim Adipösen sagt der Körper schon mit 150, bitte 20 Kilo zunehmen. Dann Sollwert liegt bei 170. Das heißt, diese ganze Nahrungsregulation ist derangiert. Und davon wegzukommen, das gelingt also wirklich nur, meiner Meinung nach, wenn man das jetzt konservativ machen wollte, mit einer radikalen Umstellung der Körpermobilität, also der Bewegung, im Prinzip Sport ohne Ende und Ernährungsumstellung. Und wie Herr Kessler schon sagte, das gelingt bei hochadipösen Patienten. Da reden wir halt über BMI von über 40, über 50, über 60. Das gelingt fast niemandem mehr, weil natürlich auch auf die Gelenke schon so in Mitleidenschaft gezogen wurden, dass da eine richtig körperliche Aktivität kaum mehr möglich ist. Ja, es gibt immer so die Beispiele, so der 25-Jährige, der leider schon 180 Kilo wog, der jetzt als Marathonläufer nur noch 80 wiegt. Das ist wie ein Lottogewinn. Sowas gibt es mal, aber das ist nicht die Blaupause, die wir realistisch unseren Patienten verkaufen können.
Das führt uns direkt zu den Operationen. Also wenn gar nichts mehr greift, dann die Operation. Wann ist es ratsam zu sagen, ich überlege mal eine Operation? Und Sie hatten es schon angedeutet, Herr Kessler, dass eher Frauen dann zu Ihnen kommen oder zum Arzt gehen. Ich komme hier einfach nicht weiter. Wie geht das vor sich? Was passiert da?
Also, ich sag mal, auf die Zahlen der Patientinnen und Patienten gehen, die zum Arzt gehen, muss man einmal sagen, Adipose an sich wäre ja mehr oder minder gleich verteilt, je nachdem, wie ich frage. Also, frage ich nach einer Erhebung, also so nach dem Gewicht, dann ist es gleich verteilt. Gucke ich tatsächlich nach, würden wahrscheinlich sogar Männer übergewichtiger sein als Frauen, aber ich glaube, man kann sich im Großen und Ganzen mal darauf einigen, ist gleich verteilt. Gucke ich mir an, wer operiert wird, bin ich bei 70 bis 80% Frauen weltweit. Und da bin ich ja weit weg von 50-50. Der Moment, an dem der Arzt aufgesucht wird, der ist bei Männern einfach später. Das heißt, sie sind stärker adipös. Sie haben deutlich wesentlich, also sind wesentlich mehr Begleiterkrankungen als die Frauen. Das ist natürlich schon auch ein Problem. OP, ja, wann? Es gibt ja Leitlinien, sage ich mal. Also an die man sich gut halten kann. Aktuell wäre es in Deutschland tatsächlich ein BMI von 40, wenn ich konservativ das versucht habe, runterzukommen mit dem Gewicht. Oder wenn ich einen Diabetes und so Begleiterkrankungen zu habe, dann geht es natürlich ein ganzes Stückchen schneller, weil ich weiß, dass diese Chirurgie da extrem effektiv ist. Über was für Chirurgie sprechen wir? Wir sprechen über eine Chirurgie, in der zum Beispiel ein Magen verkleinert wird oder indem er auch in die Nahrungsaufnahme bzw. Nahrungsverwertung eingreift, die dazu führt, dass das Gewicht natürlich dann sinkt. Wobei, wenn man zu mechanistisch denkt und sagt sich so, na, jetzt ist der Magen kleiner, das funktioniert ja, dann ist, das weiß man heute, eigentlich immer die hormonellen Effekte, die da eine Rolle spielen. Also man hat Zellen im Magen, die zum Beispiel ein Hungerhormon produzieren. Das kann ich mit wegnehmen bei dieser Schlauchmagenbildung zum Beispiel. Und auch beim Magen-Bypass ist es so, dass ich da extrem in ein Hormonsystem eingreife, dadurch, dass zum Beispiel keine Nahrung mehr durch den Zwölffingerdarm geht, die dazu führen, dass auch sowas wie Hunger, aber auch der Zuckerstoffwechsel sich relativ schnell normalisiert. Also es sind wahrscheinlich ganz überwiegend die hormonellen Anteile dieser Eingriffe, die dann was bringen, ja. Das ist ja auch eines der Bereiche, wo man sagt, man hat erst eine Operation und dann hat man Medikamente entwickelt. Also das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Also man wusste nach so einer OP zum Beispiel, irgendwann nach kurzer Zeit ist der Zuckerstoffwechsel richtig gut. Also Diabetes, früher Diabetes einfach weg. Keiner konnte das so richtig erklären und dann hat man nachgeguckt und es läuft eben über die hormonelle Ebene ab. Und dann kam er dazu zu sagen, ja, okay, kann ich das vielleicht auch irgendwie anders machen? Da wird noch ganz viel Entwicklung auf uns zukommen. Im Endeffekt ist da, sind da die Adipositas oder heutzutage heißt es ja wirklich metabolisch-bariatrische Chirurgie, weil es so auf den Stoffwechsel geht, ist das im Moment noch das Führende.
Männer kommen später, haben teilweise schon Begleiterkrankungen. Also eine Operation ist eine Operation, ist nie ohne Risiko. Gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Naja, dadurch, dass die Begleiterkrankungen höher sind, wird das Risikoprofil natürlich steigen. Aber man weiß, dass die metabolisch-bariatrische Chirurgie relativ geringe Komplikationsraten hat. Das muss man auch sagen, weil die Patienten auch entsprechend vorbereitet werden. Ja, es gibt an den OP-Verfahren so ein bisschen Unterschiede, dass Frauen, zumindest wenn man sich so die Literatur anguckt, eher mal einen Magen-Bypass kriegen als Männer, die dann doch eher mal einen Schlauchmagen kriegen. Kann aber auch daran liegen, dass die schon so übergewichtig sind, dass man sagt, man macht erstmal das schnellere, sicherere Verfahren und guckt sich das Ganze dann an, ja. Wir haben ja auch eine andere Fettverteilung zwischen Männern und Frauen. Wahrscheinlich hat man bei den Frauen auch einfach ein bisschen mehr Platz im Bauch, um zu operieren, weil das viszerale Fett bei den Männern sozusagen, also das Fettgewebe im Bauchraum, das ist, was vermehrt sozusagen angelegt wird, wenn ich zu viel Nahrung zu mir führe. Und bei den Frauen ist es mehr so, dass es dann doch so klassisch auf die Hüfte geht, sage ich jetzt mal. Ist aber auch ein Problem, denn dieses viszerale Fett ist das hormonaktive Fett. Das ist das Fettgewebe, das dann schon dafür zuständig ist, dass mal eher ein Herzinfarkt käme. Ja, also dass man in diese, das ist das, was auch die Inflammation sozusagen auslöst. Ändert sich mit der Menopause, da können Frauen wieder aufholen im negativen Sinn.
Ja, leider. Vielen Dank. Herr Grabe, Frage an Sie. Wie ist die Entscheidung für so eine OP, weil das ist eine Entscheidung, auch psychologisch getriggert bei Frauen? Geht es da nur um Aussehen oder geht es auch einfach um dieses Gefühl, ich will gesünder werden?
Ja, Frau Klöpfer, ich glaube, das hat viele Ursachen. Also das Aussehen, das spielt vielleicht bei jüngeren Frauen eine noch größere Rolle. Bei Frauen so über 50 kommen natürlich auch die ganzen körperlichen Begleiterkrankungen zu. Die Rückenschmerzen, die Knieschmerzen, die Beinschmerzen, die Immobilität, der Diabetes, dann permanente Hautentzündung, Ulzeration innerhalb der Fettlappen. Also da gibt es dann auch eine Fülle von körperlichen, ganz harten Indikationen, unter denen die Menschen dann einfach leiden, die wirklich Lebensqualität beeinträchtigen, Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Und das wird tatsächlich immer, immer führender, je älter die Menschen werden. Klar, der Wunsch, ich möchte durch die OP 20, 30, vielleicht 40 Kilo verlieren, der Wunsch ist bei allen da, weil natürlich das Leben wird freier, das Leben wird leichter, die Mobilität steigt immens. Das Aussehen, ja, in Grenzen schon, aber stellen Sie sich einfach 160 Kilo vor und nehmen den Idealfall minus 40 Kilo, dann sind Sie immer noch bei 120 Kilogramm. Also da wird kaum jemand schlank wie ein Model in Paris. Das gelingt auch durch die OP in der Regel nicht, auch wenn der Gewichtsverlust manchmal wirklich auch erheblich ist. Also das hat natürlich auch ästhetisch-kosmetische Aspekte, das darf man nicht vergessen. Danach kommt natürlich nach dem Gewichtsverlust oft etwas, was dann auch ästhetisch-kosmetisch und auch medizinisch relevant wird. Das ist die Entfernung der überschüssigen Haut, weil die Haut ist natürlich massiv gedehnt durch die Jahre der Adipositas und hängt dann irgendwann in schlaffen, großen Hautfalten von den Armen, vom Bauch, vom Körper. Dazu kann sicherlich Wolfram Kessler noch mehr sagen. Aber die Gründe grundsätzlich sind natürlich auch vielfältig, also gesundheitsbedingt und dann auch einfach ästhetisch, selbstwerttechnisch, sozial, interaktionell.
Dankeschön. Wir kommen gleich zu der Nachsorge. Was mich nochmal interessiert, worauf meine Frage auch ein bisschen gezielt hat. Wir haben ja gesagt, oftmals haben es die Männer eigentlich nötiger, die Operation. Aber warum werden einfach so viel mehr Frauen im Verhältnis operiert? Hat man darauf eine Antwort oder?
Also ich denke halt, die Frauen kommen einfach. Also das ist, die sehen für sich die Dringlichkeit wesentlich früher.
Also das ganze Thema Prävention, Vorsorge, Gesundheitsbewusstsein.
Ja, es ist vielleicht auch so eine gewisse Stigmatisierung. Es ist vielleicht ungerecht, aber man hat so das Gefühl, dass es für Frauen einfach auch relevanter, erscheint und die eher negativ angesprochen werden. Also das ist jetzt mehr so ein Gefühl, als dass ich das mit irgendwelchen Daten belegen könnte, ja. Aber irgendwas muss sie ja dazu bringen, dahin zu gehen. Das Gesundheitsbewusstsein ist ja wahrscheinlich tatsächlich auch bei den Frauen eher da, ja, als bei den Männern.
Kommen wir zur Postoperation. Das heißt, gibt es Unterschiede bei den Ergebnissen? Hatten wir ja schon ein bisschen angesprochen. Gibt es auch Komplikationen, Nachsorge? Ich habe auch von einem Bekannten, der sich einer solchen Operation unterzogen hat, gehört, dass man auch danach, also wenn die Operation geglückt ist, dass man danach auch eine besondere Disziplin an den Tag legen muss bei seiner Ernährung. Also er beschreibt das, dann sagt er, wenn er sich überisst, also wenn er zu viel zu sich nimmt, ist das wirklich mit Magenschmerzen verbunden. Aber er erlebt es eben auch, dass manche versuchen, eben auf ihr altes Gewicht wiederzukommen, weil der Körper signalisiert, oh Gott, du bist zu mager, und versuchen das irgendwie mit irgendwelchen Ernährungstricks zu umgehen. Wie ist da das Geschlechterverhältnis? Wie ist da die Komplikation physischer und psychischer Art bei den Geschlechtern?
Ja, also ich kann erstmal was zum Outcome sagen. Ich denke mal, der Outcome, der ist, wenn ich operiere, bei beiden eigentlich gleich. Also so richtige Langzeitdaten dazu habe ich jetzt nicht gesehen. Die wird es schon irgendwo geben, aber ich weiß sie nicht. Aber ich würde davon ausgehen, der Outcome ist zwischen Männern und Frauen gleich. Was natürlich wirklich wichtig ist, ist, dass man in einer vernünftigen Nachsorge bleibt. Dafür gibt es ja auch so Zentren, die sich dann auch, wenn sie zertifiziert sind, darum kümmern müssen, dass sie an der Nachsorge eben dranbleiben, dass sie gucken, wie geht es den Patienten regelmäßig, dass man guckt, was kriegen die für eine Substitution, denn man muss tatsächlich Vitamine zuführen, auch Mineralien zuführen, vor allem so bei Magen-Bypass oder wenn es noch andere Operationen sind, die sozusagen die Nahrungsverwertung beeinflussen, da muss man dranbleiben, sonst kommt man in Mangelerscheinungen, ja. Das funktioniert eigentlich relativ gut bei Männern und bei Frauen. Da ist eine Compliance da. Wir wissen es, dass nach 2 Jahren bei allen das Gewicht wieder so ein bisschen steigt. Und das ist auch ein Bereich, der dann, glaube ich, psychisch Probleme machen kann, so in der Zeit, weil es ist nicht wahnsinnig viel. Es kann auch viel sein, aber im Normalfall, wenn es normal läuft, dann nicht. Aber man hat ja das eigentlich gemacht, das Ganze, damit das Gewicht nach unten geht und plötzlich stagniert oder geht wieder ein Stück nach oben. Und das ist was, glaube ich, schon belastend ist. Ja. Dass man so sagt, die versuchen das dann auszugleichen, indem sie Nutella in die Mikrowelle stellen. Das sind Einzelfälle. Sowas mag es geben, aber es ist ja eigentlich schon wieder fast pathologisch, muss man mal sagen. Also wir bieten in Greifswald hier tatsächlich an, dass wir auch eine postoperative Gruppe haben, wo die Patienten sich treffen. Das ist Spezialgebiet über die Psychologie, über die PIA auch. Da geht es wahrscheinlich genau um solche Sachen. Die wird auch gut frequentiert, so wie ich es zumindest mitbekomme. Ich glaube, dass das einfach schon wichtig ist. Diese Nachbetreuung ist wichtig. Was der Professor Graber gesagt hat, es ist schon so, man wird damit nicht normalgewichtig, ja, aber man kommt aus diesen Begleiterkrankungen, die sind besser raus, die sind deutlich gebessert, ja. Da muss man fairerweise sagen, auch konservativ eine Gewichtsreduktion von wenigen Kilos kann da schon was machen. Es ist nur nicht das, was die Patienten wollen. Die würden durch eine konservative Therapie schon gesünder werden. Aber im Grunde genommen, sage ich jetzt mal, da reichen 10 Kilo, sage ich mal, dass sich ein Stoffwechsel normalisiert, dass der Zucker besser wird. Aber das ist nicht der Anspruch, den die Patienten haben.
Professor Garbe, wie wirkt sich das psychisch aus bei Frauen und bei Männern? Auch gleich oder sagen wir ungefähr ähnlich?
Die Frage, die ist wirklich spannend und im Endeffekt muss ich sagen, untersuchen wir das gerade. Also die Gruppe, die Herr Köstler ansprach, diese bariatrische Nachsorgegruppe, die läuft jetzt seit einem Jahr. Wir haben auch mehrere Gruppen jetzt inzwischen am Laufen. Wir wissen aus der Literatur und aus Vorerfahrung, in den ersten 2, manchmal 3 Jahren läuft es relativ unkompliziert, weil die Funde purzeln wie von alleine. Ja, der Mensch muss keine besondere Diät einhalten, er muss auch nicht besonders viel Sport machen. Es passiert einfach von alleine. Und in dem Moment, wo das dann plötzlich nicht mehr passiert, wo die Waage stehen bleibt oder auch wieder ein bisschen steigt, entstehen zum ersten Mal dann wieder die Selbstzweifel und die Frage, ja, wo stehe ich denn jetzt? Wie viel Kilo habe ich? Das war der Effekt der OP und das ist es jetzt. Und ohne weitere wirklich Verhaltensänderung, sprich Ernährung und Bewegung, komme ich dann auch nicht weiter runter. Und das ist dann so ein Punkt, da wird es halt manchmal krisenhaft für die Patienten, muss man klar sagen, auch wenn es vorher für die allermeisten sehr gut lief. Wenn ich sage für die allermeisten, natürlich ist es so, das Thema emotionales Essen, was ich vorhin so angesprochen habe, das ist nach einer bariatrischen OP in der Form nicht mehr möglich. Ich kann nicht so viel Nahrung zu mir nehmen, dass ich jetzt das Gehirn quasi so überflute, überschwemme mit Nahrung, dass das Gehirn sich in die rosa-rote Wolke hineinbegibt und alles nur noch wunderschön ist und alle negativen Gefühle, Frust, Selbstwertkrisen, Ängste, Trauer weggeblasen sind. Das funktioniert nach der OP so nicht mehr. Deswegen wählen wir auch ein bisschen durch ein Gutachtenverfahren die Patienten aus, die unserer Meinung nach geeignet sind und bei welchen, wo wir eben Probleme sehen, den bieten wir erstmal nochmal eine psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung an, damit die dann auch darauf vorbereitet sind, was ihnen nach einer OP blühen würde, weil diese Form der Emotionsregulation steht dann nicht mehr zur Verfügung oder es passiert eben das, was Herr Kessler angesprochen hat, Nutella-Glas in die Mikrowelle und dann trinkt man gewissermaßen Nutella aus dem Glas. Und natürlich kann das durch die Magenverkleinerung hindurch in den Darm durchlaufen. Das geht natürlich dann schon, aber das ist ja nicht Ziel der Übung. Und Unterschied zwischen Männern und Frauen, ja, ich muss sagen, spannende Frage, habe ich noch keine Daten zu.
Das wäre das nächste Forschungsprojekt oder könnte eins sein?
Definitiv.
Wunderbar, dann haben wir schon mal eine Frage beantwortet. Wäre eine geschlechtersensible Behandlung im Bereich Adipositas denkbar, nötig? Stichwort: Männer kommen später zu einer OP als Frauen. Und wie könnte die gestaltet sein?
Es geht ja um eine Problemwahrnehmung. Also das männliche Geschlecht müsste sozusagen eher wahrnehmen, dass das jetzt ein Problem ist, das sie auch betrifft. Aber ich glaube, das haben wir in anderen Bereichen ja auch. Also Vorsorge insgesamt ist ja was, wo man sagt, könnte viel mehr gemacht werden, sei es jetzt die Darmkrebsspiegelung, die urologische Untersuchung. Also da muss man einfach dran arbeiten. Und ich glaube, da schneiden Männer aktuell einfach noch schlechter ab, die Selbstwahrnehmung. Also für die ist es später ein Problem oder es wird gut verdrängt. Und eigentlich muss ja das Ziel sein, möglichst früh sich irgendwo sozusagen damit zu beschäftigen, damit es gar nicht erst so richtig entgleitet, das Problem.
Also ich denke, was Herr Kessler gerade angesprochen hat, dieses Phänomen des Verdrängens. Wir müssen uns ja wirklich vergegenwärtigen, der Zustand der Adipositas, das vermehrte Essen, führt ja dazu, dass negative Emotionen, negative Wahrnehmung, negative Selbstwahrnehmung verdrängt werden. Das ist ja quasi Programm innerhalb der Erkrankung. Das ist Sinn und Zweck dieses kompensatorischen Verhaltens. Und okay, ab und zu, wenn ich dann vor dem Spiegel oder auf der Waage sehe, dann blitzt die Realität durch und ich verstehe, oh mein Gott, ich habe ja echt ein Problem. Aber das Problem wird 2 Minuten später am Schokoladenpudding wieder schnell vergessen. Ja, also diese Problemwahrnehmung, die wirklich bewusste Problemwahrnehmung, die dann auch noch zu dem Gedanken führt, Mensch, ich müsste echt was ändern, weil die Spirale, die führt irgendwann nur noch nach unten. Das ist anspruchsvoller, als man vielleicht denken mag. Ja, von außen betrachtet ist das alles so klar. Aber wenn man da drin steckt, mag das sehr, sehr schwer sein. Das ist wie der alkoholabhängige Patient, dem auch das Umfeld sagt, hey, es geht so nicht mehr. Ja, du kannst so nicht weitermachen. Und der Patient, wenn er diesen Gedanken hat, es geht so nicht weiter, nimmt sich den nächsten Schnaps und sagt, ach nee, vergessen, jetzt geht es mir doch wieder gut. Also da ist auch die Erkrankung ein bisschen Teil des Problems. Und ja, ich sehe auch, Frauen sind grundsätzlich gesundheitsbewusster. Frauen gehen häufiger zur Vorsorge, gehen häufiger zum Zahnarzt, kümmern sich besser um ihre Gesundheit, als es Männer machen. Das ist wirklich eine stabile Größe im Gesundheitswesen. Und dazu kommt natürlich auch der Aspekt, den Sie, Frau Klöpper, vorhin ansprachen, die Ästhetik, das Aussehen, die Attraktivität, der Selbstwert, der ja oft sehr stark mit dem Selbstbild, mit dem Körperbild auch in Wechselwirkung steht. Und das ist vielleicht bei Männern dann manchmal nicht so ausgeprägt wie bei Frauen, die dann doch ihre Attraktivität auch sehr über den Körper definieren. Also all diese Faktoren führen, glaube ich, dazu, dass wir so bei 70, 80% Frauen in der OP, bariatrischen OP liegen.
Also müssen wir Männer gezielter ansprechen und da ein anderes Bewusstsein schaffen. Ich sehe ein Lächeln.
Ja, vermutlich ist es sinnvoll, aber ich glaube, es ist schwer umsetzbar, ja. Es ist halt ein Thema, über das auch keiner gern spricht. Was wir bei uns machen tatsächlich ist, es gibt ja tatsächlich Patienten, die kommen dann und man hat das Gefühl, es ist seit langem der erste Arztkontakt. Und wenn ich die habe und sie müssen ja in dem ganzen Verlauf, wenn jemand operiert werden muss, macht man ja tatsächlich viele Untersuchungen auch außenrum und sie gehen dann mal zum Arzt und sie machen da auch mit. Und dann nutze ich tatsächlich auch die Chance und guck mal, wie alt sind die? Und ab 55 empfehle ich denen halt, wenn sie eh schon zu einer Magenspiegelung müssen, dann mach doch gleich die Vorsorgekoloskopie mit. Also ich glaube so, man muss einfach so insgesamt gucken, wenn ich mir einen Patienten anschaue und habe die Chance, dann muss ich ihn einfach mal drauf ansprechen.
Letzte Frage. Was wünschen Sie sich in der Zukunft, damit Adipositas geringer wird? Wir haben vorhin über Kinder und Jugendliche gesprochen. Da kommt eine ganz große Welle auf uns zu. Was wäre Ihr Wunsch für die Zukunft?
Also ich denke, man bräuchte so, bei Kindern und Jugendlichen ist es hilft ja nicht, die Kinder und Jugendlichen da irgendwie denen was zu erzählen. Es sind ja die Familien, die hinten dran sind. Und ich glaube, da braucht man vielleicht so ein bisschen unterschwellige Angebote, dass man diese ganze Familie ein Stück weit zumindest mal schult, ja. Also das, ich glaube, viel mehr wird man gar nicht machen können. Also man kann vielleicht auch bei den Untersuchungen so ein bisschen mehr da dann Optionen anbieten. Aber wenn Sie versuchen, mal für jemanden, der so ganz normal draußen rumläuft und Adipositas oder Übergewicht hat, da allein Ernährungstermin zu finden, irgendwo eine Ernährungsberatung zu finden, die vielleicht dann auch noch irgendjemand finanziert, dann sind Sie schon jemand, also wenn Sie das schaffen, sind Sie schon richtig gut. Also die Kassen haben das Problem ja auch erkannt. Das muss man schon auch sagen. Die sind ja da im Zweifel auch mal offen, aber ich glaube, das muss ein bisschen unterschwelliger sein.
Ja, ich glaube, ich würde das Problem tatsächlich radikaler angehen. Also ich bin zwar kein Freund von Steuererhöhungen, aber sowas wie eine Zuckersteuer würde ich extrem befürworten. Man muss diese ganzen Nahrungsmittel, von denen man weiß, dass sie die Adipositas nach oben treiben, auch gerade bei Kindern, muss man radikal besteuern. Man muss sie so teuer machen, dass es klar ist, dass ich lieber eine Wasserflasche für 1 € kaufe, statt eine gesüßte Coca-Cola für 5 €. Da muss ich wirklich sagen, da gibt es für mich überhaupt gar keine falsche Rücksichtnahme auf irgendwelche komischen Firmen oder Großketten, weil hier geht es um Gesundheit und Leben der Menschen und um immense Folgekosten für die Gesellschaft. Meine Empfehlung wäre, jeder Cent, jeder Euro, den man durch diese Zuckersteuer eintreibt, den steckt man in Sportangebote für Kinder und Jugendliche und man sorgt dafür, dass die Kinder in der Schule jeden gottverdammten Tag Sport haben. Ja, also muss ich wirklich sagen, anders geht es ja nicht. Also mit Beratung und Empfehlung kann man diesen Kampf nicht mehr gewinnen. Ja, den verlieren wir, den verlieren wir ja weltweit. Also das ist ja nicht nur in Deutschland, das ist ja global in jedem Land, auch in Afrika, trinken die Kinder inzwischen gesüßte Limonade. Ja, da sind 40 Stück Würfelzucker in einem Liter Cola. Ja, super. In Fanta auch nicht weniger. Das schlürfen die Kinder den ganzen Tag, werden dick und bekommen Diabetes. Nur gibt es halt keine Diabetes-Medikamente in diesen Ländern. Also das Problem ist global und da ist die Politik gefragt. Und dass die Politik nicht handelt, das ist ein riesiges Problem. Die Ärzte können immer nur die Scherben irgendwie zusammensuchen und wieder kleben. Aber dass alles kaputt gemacht wird, das machen andere.
Ganz herzlichen Dank für die starken Worte. Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Haben Sie ganz herzlichen Dank für ja, die sehr aufschlussreichen Erläuterungen, worum es eigentlich geht, wenn wir den Begriff Adipositas sagen. Ich grüße nach Greifswald und ja, sag nochmal Dankeschön.